Also erst einmal bei der Information, die wahrheitsgemäß, objektiv und faktengesteuert ist, ist natürlich das Bundespresseamt neben den Pressestellen aller Ministerien zuständig. Und das tun wir hoffentlich gut. Bei der Frage, wie wir auf solche Phänomene wie Social Bots möglicherweise auch mit Regulierungsmaßnahmen reagieren, muss eine Einigung innerhalb der Bundesregierung darüber hergestellt werden.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Bundespressekonferenz, zu einer ungewöhnlichen Zeit heute. Ich begrüße herzlich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Die ungewöhnliche Zeit ist der Befragung der Kanzlerin geschuldet, die um 13 Uhr beginnt und sicher den einen oder anderen auch in diesem Saal auch interessieren dürfte. Herr Seibert hat mir gesagt, dass er deshalb ausnahmsweise heute in 50 Minuten uns wieder verlassen muss. Und ich habe eine schon recht umfangreiche Themenliste gesammelt.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Bevor Herr Seibert uns aus dem Kabinett berichtet, darf ich noch Kollegen. Freue ich mich, dass ich Kollegen begrüßen kann, Wirtschaftsjournalisten aus Aserbaidschan, die heute bei uns zu Gast sind und die über das Institut Mediendemokratie und Kulturaustausch IDEM und das Auswärtige Amt zu uns gekommen sind. Gute Einsichten und Erleuchtung sozusagen. Herr Seibert, Sie haben das Wort.
Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte zunächst nach dem Anschlag gestern Abend am Weihnachtsmarkt in Straßburg im Namen der Bundeskanzlerin, im Namen der gesamten Bundesregierung, dem französischen Volk, unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken. Wir sind erschüttert darüber, dass dort 3 Menschen getötet und etliche zum Teil schwer verletzt wurden. Wir trauern um die Opfer. Wir sind in Gedanken und Anteilnahme bei den Angehörigen der Opfer und alle unsere guten Wünsche gelten den Verletzten, die hoffentlich bald genesen werden. Das Wichtigste ist jetzt, dass der Täter rasch gefasst wird und der Justiz zugeführt werden kann. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind alarmiert und wachsam und sie unterstützen die französischen Sicherheitsbehörden nach aller Kraft.
Dazu gibt es Fragen. Wollen wir das gleich? Sind mehr Fragen angemeldet worden? Wer möchte dazu? Frau von Malling-Roth.
Frau Petermann, und zwar würde mich interessieren.
Ich kann leider das Mikrofon jetzt gar nicht mehr sehen.
Ist an.
Ja, ist an?
Ist an, ja, okay, das Mikrofon super. Ist an, ja. Mhm. Frau Petermann, wussten deutsche Sicherheitsbehörden, dass die Franzosen diesen mutmaßlichen Attentäter als Gefährder eingestuft hatten? War das bekannt?
Ich kann dazu im Augenblick keine Auskunft erteilen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass aus deutscher Sicht zumindest keine Informationen zu der betroffenen Person vorliegen, die ins islamistische Feld hineinrühren.
Das heißt, man hatte also auch keine Informationen über diese Person, auch bezüglich möglicher krimineller Tätigkeiten, Straftaten.
Wir müssen ja unterscheiden, einmal zwischen Staatsschutzdelikten und sonstigen kriminellen Delikten. Und da ist es so, bei den sonstigen kriminellen Delikten, die Information ist ja schon hin und wieder genannt worden, dass bei der betroffenen Person die Feststellung des Verlustes des Freizügigkeitsrechts vorlag.
Herr Lange, also nochmal.
Genau, können Sie das dazu noch ein bisschen mehr ausführen? Oder?
Nun, EU-Bürger genießen ja in der Regel Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Es gibt allerdings auch Einzelfälle bei Straftaten. Kann einem einzelnen EU-Bürger das Recht auf Freizügigkeit entzogen werden? Das nennt man dann die Feststellung des Verlustes des Freizügigkeitsrechts. Das ist nach dem Freizügigkeitsgesetz möglich.
Herr Lange, Sie wollten dazu auffragen, richtig?
Ja, ich hätte ja gerne gewusst, Herr Seibert oder Frau Petermann, wie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich jetzt in diesem Fall aussieht und ob dieser Fall dort Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland hat. allgemein und speziell, was zum Beispiel Weihnachtsmärkte in Deutschland angeht. Danke.
Dann soll ich was sagen? Ja, kann ich gerne machen. Es hat in der Tat eine Verschärfung der grenzpolizeilichen Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen gegeben im deutsch-französischen Grenzgebiet. Und die Bundespolizei ist auch erstens entsprechend ausgestattet und auch entsprechende Schutzausstattung hat sie vorgenommen. Ansonsten zu den Einzelmaßnahmen, die stattfinden, bitte ich um Verständnis, dass ich hier aus ermittlungstechnischen Gründen keine weitere Auskunft erteile.
Und die Frage nach der Sicherheitslage war, vielleicht können Sie da noch was sagen. Also es ist ja. Weihnachtsmärkte wird das jetzt schärfer beobachtet, schärfer bewacht?
Nun, die Bedrohungslage ist unverändert. Die Weihnachtsmärkte stehen ohnehin im besonderen Fokus der Sicherheitsbehörden. Das hat, denke ich, jeder schon bemerkt, der Weihnachtsmärkte besucht. Im Augenblick gibt es auf jeden Fall keine Veranlassung, diese Maßnahmen zu verschärfen oder anders ausgedrückt, es gibt keine Veranlassung, auf den Besuch eines Weihnachtsmarkts in Deutschland zu verzichten.
Herr Thibault.
Ich wollte wissen, ob das Bundesjustizministerium in der Lage ist, die Presseinformationen zu bestätigen über die Verurteilungen gegen den Täter, die es in Deutschland gegeben hat, beziehungsweise die Haftaufenthalte sozusagen, die dann daraus sich angeschlossen haben.
Ja, also ich kann Ihnen sagen, dass dem Generalbundesanwalt auch keine Staatsschutzerkenntnisse, also Erkenntnisse im Hinblick auf Terrorismusvorwürfe zu dem Täter vorliegen. Insofern ich dem anschließen, was Frau Petermann gesagt hat, zu einzelnen Haftaufenthalten muss ich mal schauen, ob ich Ihnen dazu gleich was sagen kann. Das würde ich gegebenenfalls nachreichen.
Gut. Jetzt haben wir die Kollegin dort, bitte noch. Nehmen Sie doch bitte einfach das Mikrofon vor sich. Ja, das hatte ich doch angemacht. Ja. Ach so, okay. Nehmen Sie doch das, was ja, Sie angemacht hatte.
Entschuldigung, das ist blöd gelaufen. Tut mir leid.
Das ist viel besser.
Ja, tut mir leid. Anknüpfen an die Frage des Kollegen würde mich konkret noch mal interessieren. Wenn das stimmt, ob es zum einen stimmt, dass er zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt wurde und zum anderen nur einen relativ kleinen Teil davon in Deutschland verbüßt hat und dann abgeschoben wurde. Und warum eigentlich diese frühzeitige Abschiebung, wo die Strafe doch nur zu so einem geringen Anteil verbüßt wurde. Wenn Sie das auch noch vielleicht nachtragen könnten.
Gut, machen wir so. Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht es weiter mit dem Kabinett. Herr Seibert.
Ja, dann komme ich zum Bericht aus dem Kabinett. Und ich würde thematisch gerne mit dem Brexit-Thema beginnen, weil das heute bei 2 beschlossenen Gesetzentwürfen im Mittelpunkt stand. Dazu gleich mehr. Außerdem hat auch Außenminister Maas dem Kabinett zu diesem Thema vorgetragen. Bevor ich zu den konkreten Gesetzentwürfen komme, vielleicht noch einige grundsätzliche Anmerkungen. Wie Sie wissen, hat Premierministerin May gestern das Gespräch unter anderem mit der Bundeskanzlerin hier in Berlin gesucht, nachdem sie die Unterhausabstimmung verschoben hatte. Die Bundeskanzlerin ist diesem Gesprächswunsch natürlich gerne nachgekommen. Um es hier noch mal klar zu sagen, die Bundesregierung setzt sich weiterhin im Interesse aller Beteiligten, Großbritanniens wie auch Deutschlands und Europas, für einen geordneten Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union ein. Nun bleibt vor dem Europäischen Rat das Ergebnis des innerfraktionellen Misstrauensvotums gegen die Premierministerin abzuwarten. Über das Ergebnis will ich natürlich hier nicht spekulieren. Für weitere Informationen verweise ich Sie auf die Uhrzeit 14.30 Uhr, wenn ich hier mit Herrn Corsepius, dem europapolitischen Berater, das übliche Briefing zum Europäischen Rat morgen machen werde. Und jetzt komme ich zu den konkreten Punkten in Verbindung mit dem Brexit, die das Kabinett beschlossen hat. Der Austritt des Vereinigten Königreichs hat ja auf jeden Fall auch Folgen für Unternehmen, auch aus dem Finanzsektor, um nun unerwünschte Rechtsfolgen und Nachteile zu vermeiden und um die Funktionsfähigkeit, die Stabilität des Finanzmarkts in Deutschland zu schützen, hat das Kabinett den Entwurf eines Brexit-Steuerbegleitgesetzes beschlossen. Der enthält Regelungen aus den Bereichen Steuern, Finanzmarkt, Arbeitsrecht, immer im Zusammenhang mit dem Austritt von Großbritannien aus der EU. Nur ganz kurz zum Inhalt. Die steuerlichen Regelungen sollen unerwünschte Rechtsfolgen und Nachteile bei schon verwirklichten Sachverhalten verhindern, in Fällen, in denen der Brexit als solcher, also ohne Zutun des Steuerpflichtigen, eine unerwünschte Rechtsfolge auslöst, soll Bestandsschutz gelten. Für den Fall, dass Großbritannien ohne Austrittsabkommen aus der EU ausscheiden sollte, sieht der Gesetzentwurf Regelungen im Finanzmarktbereich vor, die nachteilige Auswirkungen auf die deutschen Geschäftspartner britischer Finanzunternehmen vermeiden. Und dann wird mit dem Gesetz auch noch der Kündigungsschutz für sogenannte Risikoträger bedeutender Banken gelockert, eine Spezialregelung für Banker, deren jährliche fixe Vergütung das Dreifache des Beitrags der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung übersteigt. Das ist die Umsetzung einer Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. Für alle anderen Beschäftigten in der Finanzwirtschaft ergeben sich keinerlei Änderungen des Kündigungsschutzes und es ist auch nicht vorgesehen, das auf andere Sektoren auszuweiten.
Dazu gibt es bereits schon eine Frage.
Ich würde gerne den Brexit-Komplex, der noch einen weiteren Teil hat, kurz zusammenfassend vortragen. Denn die Bundesregierung tritt auch für den Fall des ungeordneten Austritts Großbritanniens und Nordirlands aus der EU Vorkehrungen. Und zwar insbesondere für deutsche und britische Staatsbürger, die zum Austrittszeitpunkt dann im jeweils anderen Land leben und arbeiten. Sie sollen Bestandsschutz, Vertrauensschutz und kurzfristige Rechtssicherheit hinsichtlich ihres Versicherungsstatus erhalten, hinsichtlich ihrer Ansprüche und Leistungen in der deutschen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallrenten und Arbeitslosenversicherung. Das alles steht in einem Gesetzentwurf, den Minister Heil heute dem Kabinett vorgetragen hat. Damit werden also unbillige Härten und Nachteile vermieden. So. Das wäre der Teil Brexit. Soll ich weiter mit dem Kabinett machen oder machen wir das
ich
erst?
Ich würde sagen, jetzt Herr Jung mit einer Brexit-Frage.
Gut.
Also bei der Montag war die Frage offen geblieben, wie die Bundesregierung das EuGH-Urteil vom Montag bewertet. Begrüßt sie das?
Die war offen geblieben? Mhm. Das ist ja ein Ding. Da muss ich mal nachschauen. Hatte sich das BMF dazu nicht irgendwie vielleicht? Ich dachte, ich hätte was dazu gesehen. Sonst reiche ich Ihnen das nach. Ich wusste nicht, dass das offen geblieben war.
Herr Jessen, auch zum Brexit?
Ja, eine Lernfrage. Was bedeutet das, die Lockerung des Kündigungsschutzes für Top-Banker? Können Sie es mir erklären? Also die können leichter gekündigt werden. Das bedeutet das
oberhalb einer gewissen fixen Einkommensgrenze, ja.
Können Sie die nennen, diese Einkommensgrenze?
Ja, die habe ich genannt, aber sicherlich so, dass Sie die nicht sofort mitrechnen konnten. Ich suche es gerade noch mal, aber vielleicht kann das zuständige Ressort da noch etwas genauer.
Und warum macht man das?
Also passen Sie auf, ich kann es Ihnen sagen. Mhm. Also das sind die jährlich fixe Vergütung muss das Dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung übersteigen. Das sind aktuell mindestens 234.000 Euro West bzw. ca. 208.000 Euro Ost. Und ab 2019 sind das dann 241.200 Euro West, 221.400 Euro Ost. Das ist eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, die natürlich im Zusammenhang mit der Attraktivität des Finanzplatzes Frankfurt steht.
Herr Jung?
Wem soll diese Regelung denn nützen, Herr Seibert? Also konkret?
Ich kriege gerade die Nachricht, dass das nicht offen geblieben war, was Sie mich gerade gefragt hatten, weil Frau Demmer an dieser Stelle gesagt hat, dass wir das Urteil zur Kenntnis genommen haben. Und wir müssen jetzt erst einmal das Urteil genau auswerten und dann werden wir es auch genauer beurteilen können. So.
Jetzt war die Frage,
wie Sie das Urteil bewerten, ob Sie das begrüßen.
Ja, vielleicht möchte sich das BMF dazu auch äußern.
Also zum Urteil nicht.
Nein, nicht zum Urteil, sondern
Brexit. Es geht dem Minister, dem Bundesfinanzminister, darum, den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Also nicht nur den Finanzplatz Frankfurt, Richtig. Den Finanzplatz Deutschland. Und dazu wird der Kündigungsschutz auch gelockert, nur für hochbezahlte Risikoträger bei bedeutenden Banken, für leitende Angestellte. Also es zielt auf den Bankensektor ab.
habe noch nicht verstanden, ob das jetzt das nützt den deutschen Banken zum Beispiel, um Topmanager einzustellen.
Es nützt dem Finanzplatz Deutschland, um Banken hier anzusiedeln.
So, gibt es weitere Fragen zum Brexit? Dann geht es weiter mit dem Kabinett, bitte.
Gut, dann kommen wir zu einer wichtigen energiepolitischen Maßnahme. Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus beschlossen. Die bisherigen Stromnetze sind nicht dafür ausgelegt, den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien zu den Kunden, sei es in Industrie, Gewerbe oder Haushalten, zu transportieren. Damit bleibt viel Strom aus erneuerbaren Energien ungenutzt, weil die Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen aber dennoch für die Bereitstellung eine garantierte Entlohnung erhalten, ist das Ganze volkswirtschaftlich nicht optimal. Weil außerdem Genehmigungsverfahren für den Netzausbau zu lange dauern, um mit dem Ausbau der Erneuerbaren Schritt zu halten, muss gehandelt werden. Also müssen die Stromnetze optimiert, verstärkt, in manchen Regionen auch neu gebaut werden. Und dafür will die Bundesregierung die erforderlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen. Dabei bleiben selbstverständlich die völkerrechtlichen, die europarechtlichen Vorgaben gewahrt und es werden auch nicht beeinträchtigt die materiellen Standards des Umwelt- und des Gesundheitsschutzes. Es sind ja viele Schritte von der Bedarfsermittlung über die Suche nach einem geeigneten Korridor für die Trasse bis zur Planfeststellung und bis dann zum konkreten Bau. Diese vielen Schritte sollen besser verzahnt, sie sollen gestrafft werden. Eine vorausschauende Planung, die die Genehmigung auch auf den künftigen Netzausbaubedarf bereits richtet, der schon absehbar ist, die das mit einbezieht, soll uns auch helfen, zum Beispiel indem man Leerrohre verlegt für spätere Leitungen. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass Bund, Länder und Kommunen besser zusammenarbeiten, sich besser koordinieren, auch um Konflikte von vornherein zu vermeiden. Entschädigungszahlungen für betroffene Eigentümer von landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen Grundstücken werden bundesweit vereinheitlicht, sie werden verrechtlicht und sie werden auch maßvoll angehoben. Das soll den Ausbau beschleunigen, indem es die Akzeptanz von Ausbauprojekten verstärkt. Und außerdem soll durch Erlass einer Bundeskompensationsverordnung für Vorhaben, die der Bund vollzieht, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung standardisiert und damit in ihrer Anwendung vereinfacht werden.
Dazu habe ich bislang keine Fragen.
Der Innenminister und der Außenminister haben anschließend den Bericht über das deutsche Engagement beim Einsatz von Polizistinnen und Polizisten in internationalen Polizeimissionen 2017 vorgelegt. Der Bericht ist beschlossen worden. Er umfasst im Übrigen auch die Tätigkeit von Beamten und Beamtinnen der Zollverwaltung an internationalen Missionen. Ich gebe nur mal einen Eindruck. Im Jahr 2017 war Deutschland mit Polizisten und Polizistinnen vertreten in internationalen Missionen in Mali, im Niger, in Sudan, in Libyen, in Liberia, Somalia, Palästina, in der Ukraine, in Kosovo, in Georgien und in Haiti. Afrika ist weiterhin ein Schwerpunkt unseres internationalen Engagements im Polizeibereich. Hinzugekommen ist Ende 2017 eine zivile EU-Beratungsmission in Irak, um die Reform des zivilen Sicherheitssektors in diesem Lande zu unterstützen. Und der steht unter der Leitung eines deutschen Bundespolizisten. Solche mandatierten Friedensmissionen sind ein entscheidendes Instrument der internationalen Gemeinschaft, um Krisen zu verhindern, um gewaltsame Konflikte zu befrieden oder Konflikte zu bewältigen. Deutschlands Einsatz in diesen Missionen ist, wie die Bundeskanzlerin und sicherlich auch die Minister bei internationalen Begegnungen immer wieder hören, international sehr geschätzt. Und im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung ja auch ausdrücklich zur Fortsetzung, zum Ausbau dieses Engagements bekannt. Es soll ein Stellenpool mit Polizistinnen und Polizisten des Bundes und der Länder aufgebaut werden, der zukünftig dazu beitragen wird, das personelle Engagement in solchen internationalen Polizeimissionen zu erhöhen. Ich habe noch zwei Themen aus dem Kabinett.
Ich habe noch fünf Themen aus der Mitgliedschaft.
Genau.
Vielleicht können wir uns beide ein bisschen...
Es sind aber wichtige Themen. Es geht beim nächsten Thema...
Auch. Also die der Kollegen auch.
Um das Thema der sexuellen Gewalt und des sexuellen Missbrauchs. Die Bundesregierung will sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche weiterhin konsequent bekämpfen. Deshalb hat das Kabinett heute beschlossen, das Amt des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und den ehrenamtlich tätigen Betroffenenrat nun dauerhaft einzurichten. Wir haben 2016 eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs berufen, deren Laufzeit jetzt bis Ende 2023 verlängert wird. Die polizeiliche Kriminalstatistik des vergangenen Jahres hat ja noch mal eindrücklich die ungebrochen große Dimension der sexuellen Gewalt, der Ausbeutung gegen Kinder und Jugendliche mitten in der Gesellschaft gezeigt. Dann belasse ich es dabei. Und ein letztes betrifft den Kampf der Bundesregierung für den Bürokratieabbau und die bessere Rechtssetzung. Das Kabinett hat heute das Arbeitsprogramm Bessere Rechtssetzung und Bürokratieabbau 2018 beschlossen. Ziel ist, Gesetze müssen für das tägliche Leben gemacht werden. Jeder muss sie verstehen können. Und deswegen entwickeln wir unsere Arbeitsweise bei der Vorbereitung, bei der Erstellung, bei der Beratung von Gesetzen und Verordnungen weiter. Wir bringen außerdem zahlreiche Vereinfachungsmaßnahmen auf einem ganzen breiten Feld von Rechtsgebieten auf den Weg. Ich gebe nur wenige Beispiele. Die Bundesregierung will die Gründungskultur in Deutschland fördern, indem vor allem im ersten Jahr nach Unternehmensgründung die Bürokratiebelastungen auf ein Mindestmaß gesenkt werden. Entbehrliche Statistiken sollen abgebaut werden, zusätzliche digitale Angebote und so weiter. Dieses Arbeitsprogramm enthält insgesamt über 50 konkrete Maßnahmen und Vorhaben, die dazu dienen, die Betroffenen aktiv in die Vorbereitung von Regelungsentwürfen einzubinden, geplante Regelungen zu erproben und die Wirksamkeit und die Verständlichkeit des Rechts weiter zu verbessern. Der zuständige Koordinator der Bundesregierung, Herr Hoppenstedt, hat sich dazu heute auch geäußert.
Vielen Dank. Ich habe auf meiner Liste aus dem Kreis der Kollegen noch die Themen Normandie-Format, UN-Migrationsbericht, Paragraph 219a, Familiennachzug, Social Bots wohl im Zusammenhang mit Migration und Gilets jaunes. Gibt es zum Kabinett Fragen? Und ich bitte alle ein bisschen um Disziplin, hier nichts unnötig auszuweiten.
Zu dem Engagement im Polizeibereich, Herr Seibert, gab es negative Beispiele, gab es Fazit, wo es Einsätze gab, die sich nicht gelohnt haben, die ein Fehler waren aus deutscher Sicht?
Ich kann Ihnen über so etwas nicht berichten. Ich kenne nicht den Bericht bis in die letzte Zeile, aber das Gesamtfazit ist, dass dieses wichtige Missionen sind, an denen Deutschlands Beteiligung international sehr anerkannt ist. Ich kann Ihnen keine negativen Beispiele berichten.
Vielleicht an die Ressorts, Herr Burger, Frau Petermann.
Ich habe keinen Kommentar.
Gut. Dazu, zu diesem Thema, Frau Buschow, bitte. Achso, dann gut. Also Polizei ist damit durch. Dann Frau Buschow zu einem anderen Thema.
Jetzt. Betrifft dann aber auch ein Thema auf der Liste. Herr Seibert, war das Thema 219a heute auch Thema im Kabinett oder befassen sich damit nur die 5 beteiligten Minister? Und vielleicht einmal die Bitte ans BMJ, ob es da heute, ob noch in dieser Woche was zu erwarten ist, eine Einigung zu erwarten ist aus der SPD. Hieß es inzwischen, das Thema soll ins nächste Jahr vertagt werden. Gibt es vielleicht einen neuen Zeitplan?
Also es war kein Thema in der Kabinettssitzung. Der Chef des Bundeskanzleramts, Herr Braun, hat sich heute mit den Bundesministerinnen Barley, Giffey sowie den Ministern Seehofer und Spahn zu diesem Thema getroffen. Sie sehen, die Abstimmung zu dem Thema Paragraph 219a innerhalb der Bundesregierung läuft. Wann sie abgeschlossen wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Das geht mir für die Justizministerin genauso. Die Gespräche laufen konstruktiv und sehr engmaschig weiter und über Ergebnisse wird dann zu gegebener Zeit informiert.
Gut. Bitte schön, Herr Jung.
Herr Sabat, war denn das 219a in den vergangenen Kabinettssitzungen Thema?
Nein, es war kein Thema in den Kabinettssitzungen. Sie wissen, dass die Bundesregierung, das war schon kurz nach Zustandekommen dieser Koalitionsregierung von den Koalitionsfraktionen aufgefordert wurde, Möglichkeiten einer Lösung zu prüfen und dazu einen Vorschlag zu machen. Und dazu finden jetzt diese Beratungen statt.
Gut. Gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Kabinett noch? Fragen? Nein. Dann Frau Tanaschuk, Sie Schuck. So, jetzt, ich bin fast angelangt bei Ihrem Namen.
Das ist zum Nummer an die Format, bitte.
Das ist eine kurze Frage. Gestern fand hier in Berlin ein Arbeitstreffen in Nummer die Format statt. Gibt es irgendwelche Ergebnisse, Fortschritte, um zu berichten? Danke.
Ja, also Sie wissen, die Bundesregierung hat den Einsatz militärischer Gewalt durch Russland in der Straße von Kertsch bereits Ende November verurteilt. Aus unserer Sicht sind Dialog und Deeskalation das Gebot der Stunde, um weitere Zuspitzungen zu vermeiden. Und genau diesem Zweck hat auch das gestrige Treffen auf Arbeitsebene im Normandie-Format gedient. Ich kann Ihnen mitteilen, dass es ein sehr ausführliches Gespräch zwischen den Beratern gab, das im Januar fortgesetzt werden soll und dass man bis dahin Vertraulichkeit vereinbart hat.
Frage, dieselbe Ebene, Politikerberater oder etwas anderes im Januar, meine ich?
Nach meinen Informationen soll das Treffen in diesem Format im Januar fortgesetzt werden.
Ich habe auch keine anderen Fragen.
Also das sind die Informationen, die ich habe.
Gut. Sonst jemand? Nein. Dann sind wir bei Herrn Kein und dem UN-Migrationsbereich. Bitte schön.
Ja, lieber Herr Seibert, weiß die Bundesregierung, mit welchen Staaten gemeinsam Sie Anfang der Woche diesem Pakt zugestimmt haben?
Geht gleich los. Ich dachte, ich hätte es hier. Also, die Bundesregierung weiß, das weiß ich aus dem Kopf, dass 164 Staaten laut UN-Protokoll anwesend waren. Sie wissen, dass es, dass die Annahme des Paktes per Akklamation stattfand. Insofern wurde keine Liste geführt, nach meinen Informationen. Es hat aber durch den Tagungspräsidenten die Feststellung gegeben, dass er keinen Widerspruch höre. Und insofern können Sie davon ausgehen, dass die anwesenden Staaten per Akklamation den Pakt angenommen haben. 164 Staaten nach Auskunft des UN-Protokolls.
Gibt es dazu weitere Fragen? Aber wir sind so beim Thema Migration. Bitte schön, Frau Lücke.
So, jetzt. An Herrn Seibert und oder Herrn Burger hätte ich gerne die Frage gestellt, könnten Sie kurz den Unterschied zwischen dem Migrations- und dem Flüchtlingspakt erläutern und wieso wird über den Flüchtlingspakt hierzulande öffentlich weniger diskutiert bislang als über den Migrationspakt Ihrer Ansicht nach? Danke.
Na gut, der Hauptunterschied wird schon im Titel klar. Der eine Pakt befasst sich ausschließlich mit Migranten. Der andere Pakt befasst sich mit Flüchtlingen im Rechtssinne, also Menschen, die nach bestehendem Völkerrecht oder nach rechtlichen Rahmenwerken, die regional gelten oder nach nationalem Recht einen Schutzanspruch haben. Das sind zwei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und denen widmen sich diese beiden Pakte. Auch die Erarbeitungsweise des Paktes ist unterschiedlich. Der Flüchtlingspakt ist unter Federführung des UN-Flüchtlingskommissariats ausgehandelt worden. Und entsprechend der unterschiedlichen Bezugsgruppen gibt es natürlich auch unterschiedliche Regelungen. Warum? Wir haben hier über diesen Pakt bereits vor Wochen ausführlich berichtet. Das kann man auch auf den entsprechenden Internetseiten der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes finden. Wir werden auch weiter darüber berichten, warum uns zu dem einen Thema deutlich weniger Fragen gestellt werden, bis sie jetzt kommen, als zu dem anderen. Das ist ja eine Sache, die jetzt nicht ich zu entscheiden habe oder zu beurteilen habe. Es ging damit los, dass die Fragen, die an den Migrationspakt gerichtet waren, in vielen Fällen bereits von der falschen Annahme ausging, dass es sich bei diesem Pakt um einen Pakt, der auch Flüchtlinge betrifft, handle. Das haben wir hoffentlich schon vor Wochen sehr klar gemacht.
Könnte das quasi, dass jetzt weniger darüber diskutiert wird, über den Flüchtlingspakt, auch eine Folge Ihrer Informationspolitik im Nachgang zum Migrationspakt dann sein? Kann man das so rückschließen?
Wir haben ja gar keinen Anlass, irgendeiner Diskussion über diese Pakte aus dem Weg zu gehen, und wir sind es auch nicht, weil für beide Pakte sehr gute Argumente sprechen. Beide Pakte sind gründlich von der internationalen Staatengemeinschaft ausgehandelt worden. Beide sind im deutschen Interesse. Wir haben dargelegt, warum das so ist. Also jede Frage, was das betrifft, ist eine gute Frage.
Noch eine kurze Nachfrage. meinen Informationen zufolge sind ja 10% der Migranten Flüchtlinge. Kann man also diese beiden Pakte tatsächlich inhaltlich so voneinander trennen, zumal es ja beim Migrationspakt auch um das Thema Abschiebungen, um das Thema Grenzkontrolle etc. geht?
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Es handelt sich, das eine sind Menschen, die haben aufgrund von international gültigen Konventionen ein Schutzrecht, und das andere sind Menschen, die haben das nicht, was sie nicht automatisch auch zu Illegalen macht. Auch da muss ja wieder unterschieden werden zwischen legaler und illegaler Migration. Und der Migrationspakt dient ja der Reduzierung illegaler Migration und der Ordnung legaler Migration. Der Flüchtlingspakt betrifft eine andere Gruppe von Menschen, die insgesamt zahlenmäßig geringer ist als die Zahl der Migranten weltweit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, vielleicht können Sie das besser auseinander.
Na, ich glaube, die Unterscheidung ist genau diese. Es geht um zwei voneinander durchaus abgrenzbare Personengruppen mit auch unterschiedlichen Problemstellungen und eben, wie gesagt, auch unterschiedlichen rechtlichen, völkerrechtlichen Bedingungen, was deren Status angeht. Und eines der zentralen Themen im Flüchtlingspakt ist eben auch die internationale Zusammenarbeit zu verbessern, um für diejenigen Staaten, die sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, internationale Unterstützung zu mobilisieren und zum Beispiel die Arbeit des UNHCR stärker zu unterstützen und dafür die internationale Gemeinschaft stärker noch in die Pflicht zu nehmen.
Wenn ich das noch hinzufügen darf, eines haben beide Pakte gemeinsam. Sie sind Rahmenwerke für multilaterale internationale Zusammenarbeit, aber sie sind nicht völkerrechtlich bindend. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gestern eine Reihe von Eilanträgen zurückgewiesen gegen den Migrationspakt und hat das nochmal erläutert, dass dieser Pakt primär ein politisches Bekenntnis zur internationalen Zusammenarbeit darstellt, nicht völkerrechtlich bindend ist. Und interessanterweise hat das Verfassungsgericht zugleich erklärt, dass die Ausführungen, die es für den Migrationspakt macht, auch für den globalen Pakt zu Flüchtlingen gültig sind.
Gibt es sonst noch Fragen zum Migrationspakt? Dann bleiben wir aber in der Abteilung Familiennachzug, also bei dem Gebiet. Aber aus dem Bundesjustizministerium gibt es eine Nachlieferung zum Thema Haftstrafen und so weiter, nehme ich an, im Zusammenhang mit dem Terroranschlag. Bitte.
Genau, nur ganz knapp. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Generalbundesanwalt hat keine Erkenntnisse, was den Staatsschutz- und Terrorismusbereich angeht. Deshalb möchte ich Sie bitten, sich an die Landesjustiz in Baden-Württemberg zu wenden, zu allen weiteren Fragen zu Strafverfahren und Strafhaft.
Gut. Dann bitte Herr Schmidt-Denker.
Ja, eine Frage ans BMI. Frau Petermann, es gab ja zu Beginn des Jahres eine ziemlich lebhafte Diskussion um den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Da hat der damalige Parteivorsitzende der CSU ja die Zahl 300.000 in den Raum geworfen, die dann nachziehen würden. Das hat ja auch die Koalitionsverhandlungen doch in erheblichem Maße belastet und auch durchaus der AfD ja Wahlkampfmunition geliefert für die Landtagswahlen, die ja dann auch durchaus ein entsprechendes Ergebnis gehabt haben. Meine Frage ist, hat man sich da grob verschätzt? Weil es sind ja gerade mal 44.000 seit Inkrafttreten des Paktes oder dieser Vereinbarung haben ja sozusagen den Antrag gestellt. Also wesentlich weniger, als eben in den Raum gestellt wurde Anfang des Jahres von Herrn Seehofer.
Also um das nochmal zusammenzufassen, die Frage, das ist wichtig, weil Sie sprachen von einer Zahl von 44.000, die ich nicht bestätigen kann. Die Zahl der Antragsteller für den Familiennachzug liegt bei 4.927.
Also noch viel weniger.
Also sprechen wir von dem gleichen oder...
Ich zitiere hier aus einer Anfrage, die es ja gab, der linken Bundestagsabgeordneten Jelpke. Und das war ja eine Antwort, die Sie darauf gegeben haben, auf diese Anfrage. Und da war die Zahl 44.763, habe ich hier vorliegen. Also
Herr Burger, haben Sie beide Zahlen? Sie was ergänzen können?
Ich kann gerne die beiden Zahlen aufklären. Es sind zwei Zahlen, die sich auf unterschiedliche Messgrößen beziehen. Die Zahl von 44.763, das ist die Anzahl von Terminanfragen bei unseren Auslandsvertretungen für die Visabeantragung zum Familiennachzug zu Subsidiarschutzberechtigten. Da handelt es sich um eine unbereinigte Gesamtzahl von Terminwünschen, die bei uns bereits seit Mitte 2016 eingegangen sind, bis Ende November. Die zweite Zahl, die Frau Petermann genannt hat, die Zahl von 4.927 Anträgen, das sind die Anträge, die von unseren Auslandsvertretungen seit Inkrafttreten der Regelung bereits angenommen und erst bearbeitet, positiv geprüft und zur weiteren Bearbeitung an die Ausländerbehörden weitergesandt wurden. Im Zeitraum Anfang August bis Ende November.
Können Sie die Zahl jetzt nochmal nennen? Also die Zahl, die wirklich dann konkret, die Sie,
das war vier. Ich habe gerade zwei Zahlen genannt und die eine ist die Anzahl von Interessensbekundungen, Terminanfragen seit Ende 2016. Da kann es Doppelbuchungen beispielsweise geben, wenn sich ein Antragsteller bei zwei verschiedenen Auslandsvertretungen gleichzeitig um einen solchen Termin bemüht hat. Da kann es auch Fälle geben, wo sich das durch Zeitablauf erledigt hat und das Interesse inzwischen gar nicht mehr besteht. Die zweite Zahl, 4.927, sind die tatsächlich gestellten und von den Auslandsvertretungen schon bearbeiteten Anträge.
Aber wenn ich da nochmal nachfragen darf, dann ist ja die Diskrepanz noch viel größer zu der Zahl, die der damalige Parteivorsitzende der CSU, auch jetzt noch natürlich Parteivorsitzende, aber noch nicht Innenminister, in den Raum gestellt hat. 300.000, davor hat er ja gewarnt, das wurde ja auch begierig aufgegriffen von der AfD, die dann gleich von millionenfachem Nachzug geredet hat und dementsprechend ja auch vielleicht die öffentliche Stimmung beeinflusst hat. War das ein Fehler damals von Herrn Seehofer, so eine Zahl in den Raum zu setzen? Und worauf fußt sich denn diese Zahl, die er da befürchtet hat?
Ich kann zu dieser Zahl nichts sagen. Ich habe dazu keine Erkenntnisse.
Eine Nachfrage. Bitte schön. Aber wie erklären Sie sich denn das geringe Interesse? 4.000 ist doch verhältnismäßig gering.
Das Interesse, also die Anzahl der Anträge, liegt bei 4.927. Wenn man betrachtet, dass wir davon ausgegangen sind, gemeinsam mit dem AA, dass wir bis zum Ende des Jahres 5.000 Visa erteilen könnten, dann liegt diese Zahl schon sehr nahe dran an der Schätzung.
Frau Buschow. Daran nochmal anschließend, Herr Burger, haben Sie auch eine aktuelle Zahl mit Stand Ende November, wie viele Visa erteilt wurden? 1.000 pro Monat dürfen es ja sein.
Ja, einen Moment bitte. So, also 4.927 Anträge wurden von den Auslandsvertretungen positiv geprüft und weitergesandt zur Bearbeitung an die Ausländerbehörden. Im selben Zeitraum wurden 2.031 Anträge von den Ausländerbehörden geprüft und an das BVA weitergeleitet. Und für 2026 von diesen Anträgen hat das BVA eine positive Auswahlentscheidung getroffen und an die Auslandsvertretungen übermittelt. Dazu muss man sagen, dieser Schritt, also die positive Auswahlentscheidung des BVA, ist das, was in der gesetzlichen Regelung kontingentiert ist. Also darauf bezieht sich die Kontingentierung. Und auf Grundlage dieser Entscheidungen wurden bis Ende November dann 1.562 Visa von den Auslandsvertretungen erteilt und ausgegeben.
Können Sie es jetzt schon absehbar, also wenn ich mir die Zahlen angucke, wären es bis Jahresende eben nicht diese 5.000, die bewilligt werden und dann soll es ja gedeckelt werden. Gibt es schon Überlegungen in der Bundesregierung, ob man vielleicht im nächsten Jahr doch nochmal überlegt, nachdem die Zahl vermutlich so weit unter den 5.000 bleibt, doch nochmal Kontingente mit rüberzunehmen?
Also Sie haben recht. Also die gute Nachricht ist, wir sind jetzt sozusagen, die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist jetzt so, dass wir die angestrebten 1.000 Fälle pro Monat tatsächlich bearbeiten können in allen Stufen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es länger gedauert hat, diese Bearbeitungskapazität so aufzubauen, sodass absehbar das Kontingent von 5.000 in diesem Jahr, das sozusagen der Rückstand der ersten Monate voraussichtlich nicht wird aufgeholt werden können. Und insofern stellt sich die Frage einer möglichen Übertragung eines Restkontingents ins nächste Jahr. Dazu werden in der Bundesregierung derzeit Gespräche geführt.
Gibt es da schon eine Haltung vom BMI zu?
Was ich sagen kann, es wird mit Sicherheit oder von uns zumindest nicht geplant gesetzliche Änderungen geben. Das schließen wir aus.
Können wir das Thema jetzt verlassen? Dann habe ich Frau von Meiningrott mit Social Bots auf meiner Liste.
Genau, kreist sich natürlich auch ein bisschen um den Migrationspakt, weil es dazu auch jüngst Berichterstattung gab. Herr Seibert, mich würde interessieren, aus Sicht der Bundesregierung, wie stark der Einfluss von Social Bots und ausgefeilten Algorithmen in den sozialen Medien auf die politische Meinungsbildung aus Ihrer Sicht ist. Es gibt zu dem Thema auch einen Entschließungsantrag des Bundesrats zur Kennzeichnungspflicht von Social Bots. Da würde mich interessieren, ob die Bundesregierung das für sinnvoll erachtet und plant, umzusetzen. Und dann, wer in der Bundesregierung trägt die Verantwortung für diese digitalen Themen? Wer hat da den Hut auf? Ist das im Kanzleramt angesiedelt? Ist das Dorothee Beer oder Herr Braun? Da würde mich einfach interessieren, wer sich dafür verantwortlich fühlt.
Ja, zunächst einmal will ich sagen, dass die Bundesregierung fest entschlossen ist, zu verhindern, dass staatliche oder nichtstaatliche Akteure unsere demokratischen Verfahren angreifen. Und dabei gucken wir natürlich auf das bekannte Thema von IT-Angriffen, aber wir schauen auch auf Desinformationskampagnen. Denn auch die haben das Ziel, demokratische Verfahren, Wahlkämpfe zu beeinflussen, zu verzerren, Gesellschaften zu destabilisieren. Und uns ist bewusst, dass derartige Versuche der Einflussnahme die öffentliche Meinung eben auch mit prägen können. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere auch den Einsatz von Social Bots beobachtet und es beobachtet diesen Einsatz von Social Bots, um eben möglichst früh Einflussnahmeversuche über Desinformationskampagnen, die so gesteuert werden, erkennen zu können. Es hat zuletzt ja Berichterstattung darüber gegeben, welchen hohen Anteil von die Social Bots trugen bei der Kampagne gegen den UN-Migrationspakt. Für die Bundesregierung ist das jetzt eine Phase, wo man zwei Dinge tun muss. Erst einmal die Öffentlichkeit hinsichtlich dieser Vorgehensweise, dieses Phänomens auch zu sensibilisieren, aufzuklären. Und zum anderen prüfen wir, wie man mit diesen Phänomenen in dieser Legislaturperiode verfährt und welche Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen sind.
Zusatz.
Ja, Zusatzfrage, die ich doch für sehr wichtig halte eigentlich. Wer ist verantwortlich? Weil das ist ja ein sehr komplexes Themenfeld. Gerade es gibt sozusagen die IT-Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Algorithmen, Social Bots und Co. Wer hat da den Hut auf?
Also bei der IT-Sicherheit, bei den Fragen der Cybersicherheit ist es klar, das ist das BSI, das ist darüber dann auch das Bundesinnenministerium. Bei der Information über, erst einmal bei der Information, die wahrheitsgemäß, objektiv und faktengesteuert ist, ist natürlich das Bundespresseamt neben den Pressestellen aller Ministerien zuständig. Und das tun wir hoffentlich gut. Bei der Frage, wie wir auf solche Phänomene wie Social Bots möglicherweise auch mit Regulierungsmaßnahmen reagieren, muss eine Einigung innerhalb der Bundesregierung darüber hergestellt werden.
So, Herr Jung noch dazu.
Können Sie mal Ihr Verständnis eines Social Bots uns beschreiben, Herr Seibert? Was versteht die Bundesregierung darunter?
Ich kann Ihnen meine simple Definition eines Social Bots wäre ein Account, hinter dem keine real existierende Person steht. Aber es gibt sicherlich expertenhaftere Aussagen dazu noch, aber ich glaube, da weiß man, was gemeint ist.
Betreibt die Bundesregierung Accounts, hinter der keine real existierende Person stehen? Betreiben Sie Social Bots?
Für das Bundespresseamt kann ich mit Gewissheit sagen, dass wir das nicht tun.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann habe ich noch das Thema Gilets Jaunes auf meinem Zettel. Ich glaube noch mal Frau von Mallingroth, richtig? Gilets Jaunes? Dann hatte sich, bitte? Nee, dann hat sich derjenige vielleicht auch schon verabschiedet. Dann Herr Jung hatte noch ein anderes Thema.
Bitte. Gilets Jaunes ist ein gutes Thema. Wie bewertet denn die Bundesregierung die Ankündigung von Herrn Macron? Weil die betreffen dann auch den französischen Staatshaushalt und gegebenenfalls die Maastricht-Kriterien. Ist ja jetzt kein innenpolitisches Thema mehr.
Also zunächst einmal ist es ein innenpolitisches Thema. Die Pläne der französischen Regierung, so wie der Präsident sie im Fernsehen angekündigt hat, nehmen wir zur Kenntnis. Wir kennen ja noch nicht Einzelheiten zu den Maßnahmen und zu ihrer Finanzierung. Grundsätzlich ist es aber nicht Angelegenheit der anderen Mitgliedstaaten, dies zu beurteilen, sondern es ist die Zuständigkeit der EU-Kommission, konkrete Vorhaben zu beurteilen, sobald diese ihr vorliegen. Und ich denke, genau diesen Weg sollten wir auch weiterhin gehen. Die Bundesregierung unterstützt die Kommission bei ihrer Arbeit.
Herr Juncker hat ja schon angekündigt, dass Frankreich Spielraum gewährt werde. Begrüßt das die Bundesregierung?
Es ist die Zuständigkeit der EU-Kommission, die sich mit Sicherheit noch kein abschließendes Urteil zu noch keinem abschließenden Urteil gekommen ist über Maßnahmen, die erst vorgestern Abend im Fernsehen verkündet wurden.
Hat die Bundesregierung, hat die Kanzlerin diese Ansprache verfolgt? Interessiert Sie das?
Natürlich interessiert uns, was in Frankreich unserem engsten Partner in Europa, unserem Nachbarn und Freund passiert. Ja.
Dazu gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Gibt es noch andere Fragen? Bitte schön, Frau Lecour.
An das BMI. Als Herr Seehofer im Juli den Masterplan, den sogenannten Masterplan Migration vorgestellt hat, hatte er angekündigt, dass der bis Jahresende umgesetzt werden soll. Jetzt haben wir fast Jahresende. Wie lautet Ihre Bilanz? Danke.
Der Masterplan hat 63 Punkte, ist vom Inhalt her ein Arbeitsprogramm für uns als Bundesinnenministerium, an dem kontinuierlich gearbeitet wird. Das Ziel ist Ordnung, Steuerung, Begrenzung der Migration. Und die weit überwiegenden Maßnahmen dieser 63 Punkte sind in der Bearbeitung. Da ich die aber hier nicht im Einzelnen aufzählen möchte, könnte ich Ihnen aber die Punkte nennen, die zumindest schon mal in der Öffentlichkeit genannt wurden oder die schon sichtbar in der Bearbeitung oder gar abgeschlossen sind. Zum Beispiel das heute in Kraft tretende Gesetz über die Mitwirkungspflicht bei Widerrufsverfahren ist durch den Bundestag, tritt heute in Kraft. Das Gesetz zu den sicheren Herkunftsstaaten. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das derzeit in der Ressortabstimmung ist und bald ins Kabinett soll. Die Ankerzentren, die in Bayern, im Saarland und in Sachsen schon bestehen, die so zumindest in der IMK behandelt und besprochen und auch vorgestellt, im Prinzip in allen Bundesländern wirkungsgleich vorhanden sind, sodass also auch die Ankerzentren nicht nur bestehen, sondern auch, so zeigt es sich zumindest, erste Anzeichen auch erfolgreich sind, was die Geschwindigkeit, den Zeitablauf von Asylverfahren angeht. Frontex, GEAS sind Themen, ich hatte in der vorangegangenen Regierungspressekonferenz schon berichtet zu der Initiative Deutschland-Frankreich. Der Minister hat sich geäußert zu seinen Vorstellungen zu Frontex. Der Familiennachzug, den wir heute auch kurz berührt haben, der zwar langsam, aber doch jetzt wirkungsvoll läuft, sodass wir für das kommende Jahr sagen können, dass die 1.000 im Monat diese Kontingentierung in jedem Falle erreicht werden wird. Geplant, auch das hat der Minister heute gestern in einem Interview auch bekannt gegeben, geplant ist ein zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Geplant ist die Beschleunigung des Asylklageverfahrens und geplant ist das Datenaustauschverbesserungsgesetz, also Gesetzesvorhaben, die unmittelbar bevorstehen. Ich glaube, das ist ein durchaus beachtlicher Katalog der Maßnahmen aus dem Masterplan, die schon unmittelbar in Angriff genommen wurden.
Welche der Punkte gestalten sich denn zäh?
Eine etwas schwierige Frage zu beantworten, das möchte ich nicht kommentieren. Es gibt schwierige Felder, so würde ich es bezeichnen, die der Abstimmung in einem größeren Rahmen bedürfen. Ich glaube, die GEAS-Diskussion ist allen bekannt, die durchaus schwierig ist und das nicht erst seit heute, sondern seit vielen Jahren.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Jetzt haben wir noch eine Zeit für eine kurze Frage und eine kurze Antwort, die Herr Jung noch offensichtlich vergessen hat.
Okay, wenn es kurz gehen soll, Herr Kübler, können Sie uns die mal nennen in Sachen Umwelthilfe, welche Ministerien der Bundesregierung der Umwelthilfe die finanziell unterstützen?
Ja, das kann ich. Das geht aus einer kleinen Anfrage hervor. Das sind neben unserem Ministerium die Ministerien für Landwirtschaft, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das sind das Wirtschaftsministerium und das Ministerium für Bildung und Forschung.
Das war eine Antwort auf eine kleine Anfrage.
Ja.
Vielleicht können Sie die Drucksachennummer noch nennen, dann können die Kollegen das nachreichen.
Kann ich Ihnen die nachreichen? Die
ja, Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht, dachte Sie, weil Sie das so sagten.
Gut. Das sind alles CDU-Ministerien oder Unionsministerien.
Ja, das stimmt.
Weil das ist ja die Diskussion gerade vom Parteitag. Interessant. Danke.
Gut, danke. Ich danke allen fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz.
Es gibt nur Bundesminister.
Yeah.